Psalm 98. Ich lese mal ab Vers 1. Ein Psalm. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihn den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Jauchzt dem Herrn alle Welt, brecht in Jubel aus, frohlockt und Lob singt. Vater, wir danken dir, dass du Wunder getan hast. Du hast Wunder getan. Danke, Herr, dass egal in was für einer Situation wir in unserem Leben stehen, egal an welchen Punkt wir kommen, dass wir dazu immer zustimmen können. Du hast Wunder getan. Und Vater, ich danke dir, dass wir aus den vergangenen Wundern Schlüsse ziehen können darüber, was du heute mit uns tust, was du heute mit uns machst. Dass wir aus den vergangenen Wundern erkennen können, was deine Wesenszüge, was deine Art und Weise ist, in der du handelst. Ich danke dir, Vater, dass deine Wunder auch heute getan werden, dass dein Heil kundgetan wird. Und ich bitte dich, dass du dein Heil kundwerden lässt heute Morgen. Zur Errettung, zur Erlösung. Danke, dass du unser Gott bist, der uns befreit. In Jesu Namen. Amen. Ich hole mir noch meine Stifte. Heute möchte ich, um genau zu sein, habe ich bis heute Morgen nicht gewusst, worüber ich predigen soll. Ich war auch im Urlaub und ich hatte wenig Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Die letzte Predigt halte noch so nach und das begeisterte Feedback. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, nach einer Predigt, die richtig gut angekommen ist und wo alle Leute sagen, boah, das war so gut, dann am nächsten Sonntag zu predigen. Und man muss dann dazu, man muss einfach frei werden, zu sagen, ist mir egal, was ihr denkt. Und so, dass alles vermischt war dann mit dem Unwissen, was ich predigen werde, war vermischt in meiner Gebetszeit heute Morgen. Und ich möchte heute mit euch über die Transformation des Gläubigen sprechen. Und ich schreibe mal hier oben Transformation hin. Das wird ja in christlichen Kreisen sehr oft verwendet. Gibt es ja auch diese berühmten Erweckungsvideos, Transformation-Videos. Die haben in meinem Leben auch, in meinem Glaubensleben auch eine Rolle gespielt. Also ich bin dankbar dafür, dass wir da, das war zum Silvesterabend 2007 muss das gewesen sein. Da habe ich mit Felix so ein Transformation-Video geguckt, mit Felix Böhme. Und danach haben wir uns so radikal Jesus geweiht und seitdem, also ist viel passiert. Und die Schriftstelle, über die ich da predigen möchte heute, ist in Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3. Ich habe das in vergangenen Predigten immer das Manifest von Paulus genannt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch angesetzt, aber zumindest hat diese Schriftstelle oder dieser Abschnitt eine so tiefe Bedeutung und das sind für mich persönlich mit die wichtigsten Worte bisher in meinem Glaubensleben gewesen, die Paulus geschrieben hat. So, ich lese einfach mal Vers 1 bis 11, den ganzen Abschnitt. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich noch mehr. Beschnitten am 8. Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Du hast dich gerne räuspern. So, das ist also ein ganz schöner Batzen, so wie wir es von Paulus gewohnt sind. Aber wir wollen uns daran wagen, zumindest unserem Thema, dass der Gläubige eine Transformation erlebt. Wenn du in deinem Leben noch keine Transformation erlebt hast, heißt das, dass du nicht gläubig bist. Zumindest nicht in dem Sinne, wie die Bibel dich als Gläubigen definiert. Gläubig sein bedeutet, verändert zu werden. Es ist unmöglich, unverändert zu bleiben, wenn man auf Gott vertraut. Unmöglich. So, wenn du, egal wo du dich auf deiner Reise befindest, auf deiner Glaubensreise, ob du sie noch gar nicht angefangen hast, ob du noch in der Stadt des Verderbens wohnst, oder ob du schon auf dem Weg bist und ob du jetzt kurz oder lang unterwegs bist, wenn du unterwegs bist, bist du auf einer, veränderst du dich. Deswegen ist es so wunderbar, über Glauben immer als einen Weg, als eine Reise zu sprechen. Deswegen mag ich auch das Buch von John Bunyan so sehr, weil eine Reise bedeutet immer, ich bleibe nicht stehen, sondern ich setze mich, ich gehe immer weiter. Ich bin immer in Veränderung. So, und Gott tut Verschiedenes in unseren Herzen in diesem Veränderungsprozess. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Erstens. Ich schreibe mal schwarz und streiche dann rot durch. Gott bewirkt in uns, dass wir nicht mehr auf Fleisch vertrauen. Das ist jetzt nicht das, was wir beim Metzger kaufen, dass das auch schön rein ist und ohne irgendwelche Keime ist. Das ist nicht gemeint mit auf Fleisch vertrauen, falls das jemand gedacht hat, sondern lesen wir mal Vers 3, da heißt es, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Was ist das Fleisch? Das Fleisch bezeichnet hier, in diesem Kontext, also es wird in verschiedenen Abschnitten der Bibel anders angewendet. Und aus dem Kontext verstehen wir, was gemeint ist. Im Galater spricht der Paulus auch von Fleisch. Okay. Fleisch ist die natürlichste Fähigkeit, die wir als Mensch mit uns mitbringen. Es ist das, was wir haben und was wir zu bieten haben, außerhalb von Jesus. Und das ist bei mir ein bisschen weniger und bei vielen von euch eine ganze Menge. Ja. Und wir werden dann auch noch dahin kommen, dass Fleisch, dass Paulus nicht gesagt hat, Fleisch ist, oder dass diese äußerlichen Fähigkeiten, dass das Dreck ist. Er hat gesagt, ich halte es für Dreck. Das ist ein großer Unterschied. Das habe ich heute Morgen erst verstanden. Halleluja. So, hier heißt es, wer Fleisch ist die natürliche Fähigkeit, beziehungsweise die unsere natürlichen Umstände, die den Menschen gegeben sind, ohne Christus, ohne das Einwirken von Jesus. Und viele von euch kennen die Schriftstelle aus Jeremia Kapitel 17, lass uns das mal aufschlagen, wo es heißt, Jeremia 17, also hier ist eine natürliche Fähigkeit oder eine natürliche, eine Fähigkeit, etwas zu leisten, etwas zu tun, gemeint, im Galaterbrief, da war ich stehen geblieben, genau, danke Jesus, ist gemeint, dass es unser sündhaftes Selbst ist. An anderen Stellen ist das wieder der ganz normale Körper mit dem Begriff Fleisch. So Fleisch zu sagen, Fleisch ist immer das ist verkehrt. Wir müssen immer den Kontext angucken und immer die Schriftstelle angucken. Genauso wie der Begriff Welt. An manchen Schriftstellen ist das ein satanisches System gemeint, unter dem die Welt funktioniert. An anderen Stellen, wie in Johannes Kapitel 3, Vers 16, ist es einfach die Welt, das heißt alle Menschen, die da drin wohnen. So, also wir brauchen immer ein bisschen einen differenzierten Blick auf die Schrift. Und hier heißt es in Jeremia 17, Abvers 5, so spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Elberfelder sagt, der auf Fleisch vertraut. Und der Fleisch zu seinem Arm macht. Und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Halleluja. Also ein Kontrast, wie er krasser nicht sein könnte. Der eine, der wohnt in der Wüste, im salzigen Land, wo nichts wächst, wo nichts da ist. Und der andere, das ist ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und selbst wenn mal die Dürre kommt, selbst wenn der Fluss mal vertrocknet, seine Wurzeln gehen tief, er braucht sich nicht zu fürchten. Halleluja. Und der Herr sagt hier, Gott sagt hier, wer auf Fleisch vertraut, wer auf seine eigene Fähigkeit vertraut, der ist verflucht. Und dieser göttliche Fluch trifft im Grunde jeden natürlichen Menschen. Weil auf das eigene Fleisch zu vertrauen, auf die eigenen Fähigkeiten, auf das eigene Können, das eigene Machen, das tut jeder. Das macht jeder ganz von alleine. Da braucht man keine Seminare besuchen, braucht man nicht viel Bildung oder sowas. Das macht jeder. Wie gesagt, ne, der andere hat viel Fleisch, auf das er vertrauen kann. Wenn du eine ganz hohe Bildung genossen hast, gut aufgewachsen bist, dir viel mit auf den Weg gegeben wurde, du viele Begabungen hast, du viel einfach auf die Reihe bringst, dann hast du jede Menge mehr Fleisch, ja, als so manch anderer, aber auf das eigene Fleisch vertrauen, das tut jeder. Und davon brauchen wir eine Befreiung von diesem Fluch. Und das ist so das allererste, wohin uns Gott, oder was wir hier in diesem Text in Philipper 3 sehen, wohin uns Gott auf dieser Reise des Glaubens führt und was er transformiert und was er verändert an uns. Dass wir eben nicht mehr auf unsere eigene Fähigkeit vertrauen. Um genau zu sein, ist es der Startpunkt überhaupt deiner Errettung und deiner Erlösung. Dass du aufgrund deiner Schuld und deiner Sünde eben nicht mehr auf dich vertraust, sondern auf den vertraust, der am Kreuz für dich gestorben ist. Und aber dieses ganze Thema geht ja noch viel, viel, viel weiter. Paulus spricht ja hier in dem Philipper, was wir gerade gelesen haben, nicht nur von Sünde oder von irgendwie so Sünde und Schuld, was mich von Gott trennt, sondern er spricht von seinen ganzen natürlichen Fähigkeiten, das Leben zu meistern, Gott zu gefallen und Gott zu dienen. im Gottesdienst, im Leben für Gott, können wir auf Fleisch vertrauen. Und Gott hat daran kein Wohlgefallen und Gott möchte das in uns verändern. Dass wir selbst, wenn wir einander lieben, wenn wir einander begegnen, wenn wir miteinander leben, wenn wir im Gottesdienst sind, wenn wir unser Leben wirklich zur Ehre Gottes sein soll, dann kann es nicht aus unserer eigenen Kraft heraus geschehen. Daran hat Gott keinen Gefallen. Die, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen, sagt der Römerbrief. So, wir brauchen es, dass Jesus uns das immer wieder neu zeigt, auf wen wir eigentlich vertrauen. Halleluja. Besonders für das, was wir letzte Woche hatten. Du kannst das Alte angucken, das Neue angucken und sagen, jetzt geht's los. Jetzt werde ich an meiner Persönlichkeit so richtig arbeiten und jetzt werde ich mich hineinstürzen. Und du vertraust trotzdem noch auf dich selber. Und du wirst gegen eine Wand rennen. Und die Wand hat Gott dahingestellt. Halleluja. Halleluja. Und dann kommt etwas, was die Mystiker nennen, die dunkle Nacht der Seele. Wenn du auf dich selbst vertraust und denkst, jetzt werde ich besser. Du sagst es natürlich nicht so, überhaupt nicht. Du sagst, der Herr soll es wirken in mir. Gepriesen sei der Name des Herrn. Aber ganz tief in drin, versteckt unter all der scheinheiligen Frömmigkeit, steckt ein Vertrauen auf dich selbst, auf deine eigene Fähigkeit. Und deswegen zimmert Gott da eine Mauer hin, gegen die du rennst. Wo du zum Stehen kommst und wo du nicht mehr weiterkommst. Und wo du zwei Möglichkeiten hast. Entweder du sackst ab und versinkst im Treibsand, fällst ab vom Glauben, oder du begegnest Gott auf einem neuen Level und gehst durch die Mauer durch. Und deswegen kann auch Jakobus sagen, ihr Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Für lauter Freude. Also ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Freude hörst, aber ich denke nicht an mancherlei Versuchungen, sondern ich denke an wir waren jetzt im Urlaub im Legoland, ich denke ans Legoland. Da hat man Achterbahn und man kann Pommes essen und das ist irgendwie alles so voller Freude und aber das ist halt leider nicht die Realität, Legoland. Leider, ja. In manchen Gemeinden wird das so vorgespielt, da fühlt man sich zwar wie im Legoland, aber wenn du ein bisschen hinter die Fassade guckst, dann siehst du, dass es nicht der Wahrheit entspricht. So, worauf vertrauen wir? Und Paulus lebt selbstreflektiert und stellt fest, ich habe so viel, worauf ich vertrauen könnte. Ich bin ein Hebräer von Hebräern aus dem Stamm Benjamin. Wir lesen das nochmal. Philipper 3. Beschnitten am achten Tag, Vers 5. Aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer. Also quasi die Perfektion erreicht. Im Hinblick auf den Eifer, das heißt die Energie, die Leidenschaft dahinter, ein Verfolger der Gemeinde. Das war nicht einer, der liberal irgendwie daneben stand und sagte, ja, lass die mal machen, das ist nicht so schlimm. Die können ruhig da ihren Jesus als Messias anerkennen, das ist okay. Nein, der war voller Eifer, der war voller Glut, der war voller Leidenschaft. An anderer Stelle sagt er, niemand von meinen Altersgenossen war mir gleich. Ich war der Eifrigste, der Treueste, der Wildeste, der Leidenschaftlichste. Niemand, mit mir konnte sich niemand vergleichen. Er hatte jede Menge, wo er im Fleisch sagen konnte, guckt, was ich habe. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Untadelig gewesen. Und Paulus hat gelernt, Paulus hatte so die ein oder andere Mauer, an der er zum Stehen und zum Stocken gekommen ist. Paulus hat gelernt auf seinem Weg, auf wen vertraue ich. Und er war so eifrig und so leidenschaftlich, dann als er sich bekehrt hatte, war das Selbstvertrauen, das auf Fleisch vertrauen, war immer noch das Gleiche, nur dann unter dem christlichen Deckmantel. Und er rannte los und also jetzt predige ich das wahre Evangelium. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Gott hat mich befreit, dass ich jetzt sein Botschafter bin. Und dann geht er ab wie Schmitz Katze und dann alles, was er hervorbringt in seinem Eifer und in seiner Leidenschaft, ist Streit, ist Verwirrung. Und am Ende kommt die Gemeindeleitung und sagt, lieber Bruder Paulus, bitte geh nach Hause. Das ist so buchstäblich. Sie sandten ihn weg nach Tarsus. Und dort, und das, glaub mir, wenn du sagst, ich bin hier der Begabteste, ich hab eine Berufung, was Jesus zu mir bei meiner Bekehrung gesagt hat, du Petrus, du, was willst denn du von mir? Und wenn du dann gesagt bekommst von denen, die was zu sagen haben, wir schicken dich jetzt nach Tarsus. Find mal ein bisschen Bodenhaftung, komm mal runter. Und er war mehrere Jahre in Tarsus. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat seinen Beruf als Pharisäer aufgegeben und ist Zeltmacher geworden in Tarsus. Pharisäer hatten nur einen Beruf, das war Bibellesen. Und später lesen wir dann auf einmal in Apostelgeschichte 18, er blieb bei Aquila und Priscilla, weil er gleich ein Handwerks war, Zeltmacher. Und der einzige Ort, wo er das hätte lernen können, war in Tarsus, als er in die Verbannung geschickt wurde. Und das hat zu einer tiefen Krise geführt bei Paulus. Und er ist an dieser Mauer zum Stehen gekommen. Und durch diesen jahrelangen Prozess ist er zu dem Punkt gekommen, ich kann auf das, was ich im Fleisch, im Natürlichen zu bieten habe, nicht zählen. Ich kann darauf nicht vertrauen. Und das betrifft uns alle. Vielleicht ist deine letzte Mauererfahrung schon so lange her. Also ich werde dann immer so ein bisschen unruhig. Wenn es irgendwie zu gemütlich und zu schön ist irgendwie, dann denke ich immer, Jesus, hast du hier irgendwie, kommt jetzt gleich hinter der nächsten Ecke die nächste Mauer, wo ich dagegen renne? Und aber ich ergebe mich dann im Vertrauen und sage, Jesus, du weißt es am allerbesten. Vielleicht bist du gerade mitten in so einer Mauererfahrung. Vielleicht hast du es gerade hinter dir. Und du weißt, ja stimmt, das, was der David jetzt gerade gesagt hat, das habe ich gerade erst erlebt. Und wenn du nach hinten schaust, wenn du schon 10 Jahre und länger mit Jesus unterwegs bist, sind diese Zeiten, die Zeiten, die dich am weitesten gebracht haben. Und deshalb brauchen wir diese mancherlei Versuchung. Halleluja. Zweitens. Das, was Gewinn war, wird zu Schaden. Von Gewinn zu Schaden. Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Dieser Begriff Schaden, der hier steht, habe ich heute Morgen schnell in meiner App nachgeschlagen, bedeutet einen Schaden oder einen Verlust erleiden durch Gewaltanwendung. Das heißt, jemand macht mir was kaputt und jemand nimmt mir was weg. Und jetzt sagt Paulus, das, was mir Gewinn war, das, worauf ich eben mich verlassen habe und worauf ich vertraut habe, was ich vorzuzeigen hatte, das wird mir jetzt zum Schaden. Das ist jetzt etwas, was mich auffällt, was mich hindert, was mir Probleme bereitet. Warum? Das, was du ganz schlecht kannst, was deine größten Schwächen sind, das ist gar nicht so sehr dein Problem. Darauf verlässt du dich eh nicht. Aber das, was du gut kannst, was du mitbringst an Fähigkeit, an Begabung, das steht in der Gefahr. Das ist, muss nicht so sein. Und Gott sei Dank, das Evangelium ist wahr. Es muss auch nicht so bleiben. Aber es steht immer in der Gefahr, dass wir anfangen, uns darauf zu verlassen. Und deswegen hat Paulus gesehen, so viel, was ich vorzuweisen habe, ist jetzt für mich ein Risiko. ist jetzt etwas, was mir schaden könnte. Etwas, was mir das von dem, was ich eigentlich in Jesus gewinnen möchte, wegnimmt. Und das ist Punkt 2 auf unserem Weg zur Transformation des Gläubigen. Ist, dass die Vorzüge des Fleisches, das, was wir natürlicherweise mitbringen, also bei Paulus war das dieser gesetzestreue Lebenswandel, seine Bildung, seine Abstammung, weil das hatte natürlich auch mit Finanzen zu tun. Er sieht das auf einmal alles anders. Und er nennt das sogar, dann ein Vers später, glaube ich, in Vers 8, nennt er es Dreck. Ich achte es für Dreck. Das heißt nicht, dass deine Bildung und dass deine Erziehung und all das Gute, was du mitbekommen hast, dass das Dreck ist. Aber das heißt, dass Paulus für Paulus hieß das, es ist kein Dreck, aber ich halte es für Dreck. Weil es eben kein Dreck ist. Niemand hält Dreck für etwas Wertvolles. Aber kaum einer hält etwas Wertvolles für Dreck. Und da ist der Blick Gottes auf unseren Herzen. Und da ist der Blick Gottes auf unsere Motivation. Und auch da schickt uns Gott Mauern, vor denen wir stehen bleiben. Komm, ich mal meine Mauer hier unten hin, damit das Blatt voll wird. Gut gemacht, ne? So, höher kann die nie werden. So, Gott schickt uns Mauern, wo er uns zeigt, oder anhand dieser Mauern, oder wenn wir zum Stehen kommen vor diesen Mauern, zeigt er uns, was eigentlich in unseren Herzen ist. Das kann eine Verletzung, oder jetzt schreibe ich das jetzt hier rein? Komm, ich schreibe es rein. Das können Verletzungen sein aus deiner Vergangenheit, die auf einmal aufbrechen. Das kann sein, dass du in deiner Ehe eine Krise hast. Das kann sein, dass du zurückfällst in irgendwelche Abhängigkeiten, wo du dachtest, da bist du schon längst drüber weg. Das kann sein, dass du, keine Ahnung, irgendwelche Konflikte hast, die unlösbar scheinen. Das kann sein, dass in deiner Familie irgendwas vorgefallen ist. Dass ein Verlust stattgefunden hat. Trauer. Dass du verachtet wirst. Alles, was sich nicht schön anfühlt, nutzt Gott und stellt es vor uns hin, um uns zu verändern. Das Schlimmste, was uns passieren, oder nicht das Schlimmste, ich tue immer so eine Superlative verwenden, hat mir jetzt neulich mal jemand beim Evangelisieren gesagt, du verwendest immer Superlative. Eine schlimme Sache, die uns passieren kann, ist, dass wir Negatives aus den fleischlichen Augen heraus betrachten und dass wir das nicht mit der Perspektive Gottes anschauen, die er uns in seinem Wort mehr als deutlich macht. Das Alte Testament ist kein Geschichtenbuch, wo du nette, unterhaltsame Geschichten lesen kannst über Personen, sondern das Alte Testament ist ein Zeugnis der Gnade Gottes. Und wie Menschen, meistens Männer, die brauchen es am meisten, ja, dadurch transformiert wurden. Und wie sie immer wieder an den Mauern zum Stillstand kommen. Abraham bekommt einen Sohn verheißen in seinem hohen Alter. Und es dauert 15 Jahre, bis er ihn am Ende bekommt. Und er rennt gegen die Mauer. Zeugt sich selbst Ishmael. Und wie oft sind wir in der Versuchung? Wir rennen gegen Mauern und dann Ishmael. das ist auf Fleisch vertrauen.
Mir selber meinen Gewinn irgendwie herzimmern, aus eigener Kraft, aus eigener Fähigkeit.
Und das ist hier nicht etwas, wo wir sagen, okay, David hat das jetzt schon hinter sich, der ist jetzt schon so reif, den geht das nichts mehr an und der erzählt jetzt mal den unmündigen Babychristen, was alles noch vor ihm liegt. Nein, das ist ein lebenslanger Prozess, auf dem wir uns befinden, eine Reise. Und am Ende dieser Reise ist das himmlische Jerusalem. Ihr müsst unbedingt schon Bunyan lesen. Okay, drittens. Die dritte Transformation ist, dass wir Jesus erkennen.
Thomas hat es vorhin vor dem Lobpreis gesagt, Johannes Kapitel 17, Vers 3.
Das aber ist das wahre Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Jesus zu erkennen bedeutet ewiges Leben.
Halleluja. Jesus zu erkennen, das ist ewiges Leben. Wenn du daran denkst, wie deine Glaubensreise anfing, das hatte was mit Jesus zu tun. Du hast angefangen, Jesus zu erkennen. Du hast angefangen zu verstehen, meine eigene Gerechtigkeit, mein eigenes Wirken und Versuchen, Gott zufriedenzustellen, bringt nichts. Und du hast angefangen, zu verstehen, dass es dass du nicht auf dich selbst vertrauen kannst für deine eigene Errettung. Von Anfang an sind es die Transformationsprozesse, in denen wir uns befinden. Und das eines der schönsten Dinge, die Gott uns schenken kann, ist, dass wir Jesus mehr und mehr kennenlernen, als der, der er wirklich ist. Du wirst in Ewigkeit gar nicht aufhören können, Jesus anzubeten und eine neue Facette von ihm zu erkennen. Er selbst ist das Licht im neuen Jerusalem. Es braucht keine Sonne, weil das Lamm strahlt. Was immer mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das große Ziel von Paulus war nicht, dass sein Ministry von 10 Gemeinden auf 15 Gemeinden anwächst, sondern das große Ziel, das große Lebensziel von Paulus war, Jesus zu erkennen und in ihm bis zum Ende zu bleiben. Und dann in alle Ewigkeit. Und vielleicht langweilt dich das und du weißt nicht so richtig, ja, okay, Jesus erkennen, ich habe jetzt schon die Bibel durchgelesen, das Neue Testament zumindest, und ja, also die Infos habe ich jetzt schon mal. Es ist so viel mehr, als Wissen zu haben über die Person Jesus Christus. Es ist so viel mehr. Ich kenne Angela Merkel. Ich habe Informationen über sie. Ich kann herausfinden, wo sie geboren ist. Ich kann herausfinden, wie ihre Karriere verlaufen ist. Ich kann sogar herausfinden, was ihre Hobbys sind. Ja, sie kocht ja gern. Wir hatten mal so eine Wahlkampfveranstaltung in unserem Hauskreis. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Franz. Und er schockte dann alle, weil er sagte, er wählt die Freien Wähler. Das war eine Scherzveranstaltung. Okay, jetzt muss ich zurückkommen. Ich kann Angela Merkel von den Informationen her kennenlernen. Aber kenne ich sie? Nee. Ich habe noch nie mit Angela Merkel zusammengesessen, noch nie mit ihr einen Kaffee getrunken. Ich habe noch nie mit ihr ein tiefes Gespräch geführt, geschweige denn mit ihr zusammengelebt für einige Zeit. Leider ist es so, das kommt wieder hier die Superlative. Viele Christen, leider, kennen Informationen über Gott und über Jesus, aber sie kennen nicht ihn als Person. Und da siehst du dann, wenn du in ihre Gesichter guckst, die sehen so ungefähr aus wie ihr jetzt gerade. Jetzt nicht mehr, danke. So ein kleiner Lacher, der lockert immer so ein bisschen auf. Wenn du Jesus kennst und dieser Begriff Erkenntnis und Kennen ist ja ein Schlüsselbegriff in der Bibel, dann bleibt dein Herz nicht unberührt. Dann wird dein Herz bewegt. Es gab zwei verlorene Söhne und der eine hat ihn gekannt und der andere nicht. Der eine hat ihn gekannt als barmherzigen Vater, der ihn liebt, der ihn annimmt und der ihm vergibt, obwohl er es nicht verdient hat. Und der andere war zwar im Haus, aber er kannte den Vater nicht wirklich. Und so will Gott uns in eine Erkenntnis Gottes hineinbringen. Er stellt uns vor diese Mauern, er bringt uns ganz bewusst an der Hand vor diese Mauern, damit wir Jesus noch tiefer erkennen. Jeder Durchbruch in deinem Leben, alles, was Gutes von Gott kommt, alles, was du aus der Bibel verstanden hast, wo du gesegnet wurdest, hat etwas mit der Erkenntnis von Jesus zu tun. Und Paulus ruft es aus, und deswegen habe ich das früher immer das Manifest genannt, weil das so wie sein tiefster, innerster Herzensschrei ist. Ich will ihn erkennen. In seinem allerletzten Brief, in den allerletzten Versen, wisst ihr, was er da schreibt? In 2. Timotheus Kapitel 4, wahrscheinlich kurz vor seiner Hinrichtung, er sagt ich werde als Blutopfer gesprengt. Mein Leben ist in Kürze vorbei. Und dann sagt er, und mir liegt bereit die Krone der Gerechtigkeit, die Jesus jeden geben wird, der sein Erscheinen lieb gewonnen hat. Lass uns mal das aufschlagen, 2. Timotheus. Kapitel 4. Ich lese mal ab Vers 6. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Die Erscheinung von Jesus lieb gewinnen. Und ich bin so dankbar, dass heute meine Liebe zu Jesus wesentlich tiefer und reiner und inbrünstiger ist, als noch vor 13 Jahren, wo ich angefangen habe, Jesus zu lieben. Vielleicht nicht mehr ganz so mit großen Aufs und Abs, ja. Legoland gibt es ja auch Achterbahnen, da fährst du hoch und runter. Und bam, bam. Noah hatte kurz Todesangst. Ich hab Fotos gemacht von seinem Gesichtsausdruck. Kann ich bei seiner Hochzeit zeigen. Meine Liebe zu Jesus ist größer, ist reiner, ist tiefer geworden. Sie ist reifer geworden. Und ich erkenne, oder ich will, das ist mein Herzenswunsch, Jesus jeden Tag ein bisschen mehr erkennen. Und manchmal, ihr kennt diese Momente wahrscheinlich, fängst du an, wieder über die einfachsten Dinge, die du von Anfang deiner Bekehrung verstanden hast, auf einmal fängst du wieder an, darüber zu staunen. Du fängst an, du weißt nicht mehr, was los ist, kommst in Anbetung, fängst an zu weinen und du zerfließt wieder neu in der Gegenwart Gottes. Wir hatten hier mal einen Gottesdienst, da hatten wir schon Thomas und ich und noch viele, noch ein paar andere. Wir bestanden hier davor, hatten schon gebetet und dann war einfach nur, Jesus hat uns als Sünder vergeben. Und wir waren alle am Heulen und der Lobpreis war so intensiv, einfach nur, weil wir wieder neu erkannt haben und neu verstanden haben und wieder neu das in den Fokus gesehen haben. Wir, die Sünder, sind von Gott angenommen. Und du tauchst tiefer hinein. In Epheser 3 spricht Paulus von den Dimensionen der Erkenntnis Gottes. Die hat ja eine Dimension. Die Höhe, die Breite, die Tiefe und die Länge. In alle Richtungen geht die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Und da, das ist eine der Beschreibungen von Paulus, wie er den Zweck der Gemeinde beschreibt. Jesus und die Liebe Gottes näher zu erkennen, mehr zu erkennen, hineinzutauchen in den Ozean der Liebe Gottes. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Haben sie in Wales gesungen. Oder also eigentlich haben sie gesungen, There is love fast as the ocean. Da ist Liebe so weit wie ein Ozean. Und wenn du auf dem Ozean unterwegs bist, ich kenne das nur aus Filmen, ich hatte da einmal diese Seefahrt in der Türkei, nie wieder. Das war echt furchtbar. Du guckst nach vorn, du siehst nur Ozean bis zum Horizont. Du guckst nach hinten, du siehst nur Ozean, in alle Richtungen, nur Ozean. Und dann steht dir vor, das Schiff ist weg und du plumpst da ans Wasser. Und du bist Kilometer in alle Richtungen von Ozean umgeben. Das ist die Liebe des Christus. Und glaub mir, da ist auch für dich noch was Neues zu erkennen. Da gibt es auch noch Winkel, die du noch nicht erkannt hast. Und das ist das Schönste, als Gemeinde auf dem Weg zu sein und Jesus mehr und mehr zu erkennen. Halleluja. Viertens. Muss ich noch mal kurz hier schauen. Wir beginnen am Anfang unseres Glaubenslebens und diese Reise geht immer weiter fort, die Gerechtigkeit aus Glauben zu ergreifen. Die Prägung, die wir von zu Hause mitbringen und die unseres Lebens vor der Bekehrung, manchmal sogar noch nach der Bekehrung, hat enormen Einfluss auf unser Denken. Und nur weil du eines schönen Tages ein Übergabegebet gesprochen hast und gesagt hast, Herr, meine Gerechtigkeit nicht erwirken, ich vertraue jetzt auf dich und auf die Gerechtigkeit aus Glaubens, Amen, heißt nicht, dass die ganzen Denkstrukturen und die Muster, in denen du jahrelang, manche von uns jahrzehntelang gelebt hast, dass die einfach so verschwinden. Und so haben wir am Anfang unseres Glaubenslebens, beginnen wir, die Gerechtigkeit aus Glauben zu verstehen. Und das ist ein Prozess, der bis in die Ewigkeit hineinreichen wird. Wo wir uns wundern und staunen werden darüber, dass derjenige gerecht ist, der Gott vertraut. Lass uns mal lesen, was der gute Paulus hier sagt. Ich lese nochmal Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Jetzt sagt er, ich will Jesus gewinnen und ich will in Jesus bleiben. Und auf der Bibelschule wurde uns beigebracht, du bist jetzt in Jesus. Du bist halt einfach, das ist halt einfach so. Du bist jetzt halt einfach in Jesus. Warum? Ja, also habe ich damals nicht so richtig verstanden. Hast du es verstanden, Christoph? Ich weiß es nicht, ob du es verstanden hast. So, können wir später besprechen. Du bist jetzt in Jesus und dann hatten wir Proklamationsblätter und ich bin gerecht, ich bin dies, ich bin jenes. Aber Paulus sagt hier, mein Lebensziel ist, Christus zu erkennen und in ihm zu sein. Und das erreiche ich nicht einfach so, weil ich eines Tages mal gebetet habe, Herr, nimm mich auf. Sondern er sagt, in dem, und diese in dems in der Bibel sind immer enorm wichtig. Und in dem siehst, musst immer die Sirene angehen und musst genau hingucken. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Er sagt, das, was mich bis zum Ende bewahrt, ist nicht mein intensives Gebetsleben. ist auch nicht, dass ich möglichst wenig gesündigt habe, sondern das, was mich bis zum Ende bewahrt, ist mein Vertrauen darauf, dass ich in Christus gerecht gesprochen bin. Eine Gerechtigkeit, die ihre Quelle nicht in mir hat, sondern in Gott. Das ist ja das Wunderbare, weil wir uns selbst keine Gerechtigkeit besorgen können, die vor Gott besteht, hat Gott selbst sich darum gekümmert. Das ist das Evangelium. Gerecht gesprochen, obwohl wir Sünder sind. Obwohl wir die Schuld verdient haben. Und es wird dein ganzes Glaubensleben nie mehr und nie weniger als ein Herz, was auf Christus vertraut. Das hält dich sicher bei ihm. Und auch da wirst du transformiert, mehr und mehr. Du fängst an, am Anfang deines Glaubenslebens die Gerechtigkeit des Glaubens zu erfassen, und es geht immer tiefer und es wird immer herrlicher. Und auf einmal werden diese Dinge offenbar, dass du immer noch auf Fleisch vertraust. Und gut, dass wir es nicht vergessen haben. Dass du immer noch auf Fleisch vertraust, und diese ganze Nummer, dass wir gerecht sind aus Glauben, bekommt eine tiefere Offenbarung. Wir gehen in die Tiefe hinein. Ich finde das so wunderbar. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, und da heißt es, dass nach dieser Erfahrung der Mauer, nach dieser dunklen Nacht der Seele, eine Reise nach innen stattfindet. Das ist so ein wunderbarer Begriff. Eine Reise nach innen, wo du auf einmal dich siehst, wie du wirklich bist. Nicht wie du gedacht hast, dass du bist, oder was dein Partner über dich gedacht hat, sondern Gott zeigt dir selbst, wie du wirklich bist. Auf wen du wirklich vertraust. Was dir wirklich Gewinn ist und was du als Schaden erachtest. Er zeigt dir, wie sehr du wirklich Jesus kennst. Und dann, wenn wir vor dieser Mauer dann treu bleiben, kriegt diese Mauer einen Riss, und Gott gibt uns Gnade, dass wir dahin durchgehen können. Das ist nicht eine Mauer, durch die wir unten durchbuddeln können und rechts und links uns vorbeistehen können, oder mit so einem langen Stab, wie nennt man das? Stabhochsprung, ja, mit Anlauf da, als Glaubensheld drüber weg. So funktioniert das nicht. Bleibst du wie so im Cartoon kleben und rutschst so runter. Sondern du musst durch die Mauer durch. Und Gott gibt dir Gnade dazu, durch diese Mauer durchzukommen. Und in all dem transformiert er dich. Klingt das gut? Ich finde, das klingt gut. Komm, ich mache hier noch einen schwarzen Strich hin. Oh, zweifarbig. Halleluja. Lass uns mal noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns veränderst, dass du uns transformierst, dass du uns bewegst und dass in uns drinnen etwas passiert und dass du uns, wenn wir uns auf diesem Weg, auf diese Reise des Glaubens begeben, dass du uns nicht gleich lässt, sondern uns veränderst. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns da immer wieder dran erinnerst, dass du uns nicht ein Leben versprochen hast, wo wir im Stillstand sind, so im Status quo, wo es uns ganz gut gefällt, sondern dass du uns voranbringen möchtest, dass du uns umgestalten möchtest in das Ebenbild deines Sohnes. Unser ganzes Leben lang und letztendlich, wenn wir verwandelt werden. Und Herr, wir wollen aber nicht davor zurückschrecken, vor deiner Führung, vor deiner Leitung. Ich bitte dich, Herr, dass du da, wo wir aufgrund von Verletzungen oder vergangener Erfahrungen oder sonst irgendwas Angst haben, dir da völlig zu vertrauen, dass du das aufdeckst. Und dass du in uns allen, uns als Gemeinde, eine ganz neue Hingabe bewirkst, dir, Jesus, zu vertrauen und die Chancen, die du gibst, die Mauern, die du vor uns stellst, nicht mehr länger als ein Werk des Teufels oder sonst irgendwas zu sehen, sondern als eine Möglichkeit für dich, deine Gnade und deine Erlösung und dein Heil wieder auf eine ganz neue Art und Weise in uns zu entfalten. Und Herr, ich bitte dich besonders, dass du uns Hunger und Durst nach der Erkenntnis Jesu schenkst. dass du uns Leidenschaft gibst über diese Person Jesus Christus, dass du unsere Herzen bewegst und dass wir nicht mehr nur von ihm irgendwie singen und Informationen kennen, sondern dass wir bewegt sind. Halleluja. Amen. Dem Namen will ich folgen. Ich sage